Das Thema, das ich mir gewählt habe, war nicht abgesprochen mit Professor Kletter. Es wird daher kleine Überschneidungen geben, die aber aus meiner Sicht, da ich ja, wie Sie alle wissen, Endokrinologe und nicht Nuklearmediziner bin, durchaus günstig sind. Die Geschichte der Schilddrüse, zunächst Zitat von Arbeiten, die zugegebenermaßen keiner gelesen hat, alle zitieren. Vor 3000 Jahren hat der chinesische Kaiser Shen Nung Seegras als Mittel gegen Kropf empfohlen. Im Jahr 1500 vor Christus haben angeblich die ägyptischen Pharaonen unterägyptisches Salz als Mittel gegen Kropf empfohlen. Was daraus eigentlich hervorgeht, ist, dass schon klar war, es gibt den Kropf und der ist lästig. Vielleicht ein bisschen wichtiger für uns in Österreich ist, dass Vitruv, ein Architekt aus Rom, in seinem Werk Homo Bene Figuratus Kröpfe bei alten Bewohnern beschrieben hat. Hier ist er, Marcus Vitruvius Pollio hat er mit ganzen Namen geheißen. 1500 Jahre später hat sich da nicht sehr viel geändert. Die Alpen waren noch immer voller Kröpfe und ein Reisebericht aus der Zeit beschreibt das zum Beispiel so, wie ich in der Gegend in der Grafschaft Tirol war, war ich ganz erstaunt über die sehr hohe Zahl an Verrückten, Idioten, Tölpeln, sowie über das besonders häufige Vorkommen von Kröpfen. Ich muss mich bei Frau Professor Virgolini entschuldigen, das war nicht so gemeint. Kropf war damals aber durchaus eine Sache, die der Bevölkerung bekannt war. Klar war, sie hat sogar Einzug in die darstellende Kunst gefunden. Zum Beispiel hier die Nelkenmadonna von Leonardo, doch deutlich eine diffuse Struma. Oder Michelangelo selbst, wenn er sich darstellt, mit einem wirklich ausgeprägten, schönen Kropf. Es ist eine Selbstdarstellung, eine Skizze von ihm, wie er auf einem Gerüst malt. Es hat sich 500 Jahre später weiterhin nicht viel geändert in den Alpen. Hier zum Beispiel ein Bild aus einem Lehrbuch, das ich von meinem Vater übernommen habe, von Means, The Thyroid and Its Diseases, zu diesem Zeitpunkt das Standardlehrbuch für die Amerikaner der Schilddrüse. Da ist man gereist in die Alpen, um solche schönen Kröpfe zu bewundern. Weiter mit der Geschichte, 1541. Theophrastus Paracelsus stellt als erster einen Zusammenhang her zwischen dem Kropf und dem doch deutlich ausgeprägten Kretinismus, wie man hier auf dieser Holzskulptur aus der Lombardei sehr schön sieht. 1656 erst, also über 100 Jahre später, wird der Drüse endlich einen Namen gegeben. Thomas Warton, ein englischer Anatom, gibt der Schilddrüse, die er sehr schön beschreibt, einen Namen, hat aber keine Ahnung über die Funktion und gibt da verschiedene Möglichkeiten an, zum Beispiel to beautify the neck, also durchaus unterschiedlich, manche Leute haben den Kropf durchaus auch schön gefunden, oder mechanistischer gesehen, a lubricant of the trachea, also eine Feuchtigkeitsspender der Luftröhre. Man hat also keine Ahnung gehabt, wozu diese Drüse eigentlich gut ist. Der Durchbruch ist gelungen mit der Entdeckung von Jod. 1811 hat Bernard Courtois, ein französischer Seifensieder oder Salpetersieder, sich damit beschäftigt, Schwarzpulver für napoleonische Kriege zu erzeugen. Er hat aus Seetang Lauge gemacht und diese mit Schwefelsäure versetzt und es stiegen violette Dämpfe auf, die doppelt sublimiert als Jod ausfielen. Gay Lussac, der französische Physiker, hat entdeckt, dass es sich dabei um ein chemisches Element handelt und hat dem den Namen Jod gegeben, nach dem griechischen Wort violett, Ioides. Ich weiß nicht, ob du Humanist bist, ich weiß nicht. Ich habe das erst gelernt im Rahmen der Recherche für diesen Vortrag. Schon 9 Jahre später hat Jean-François Coindet entdeckt oder beschrieben, dass dieses Jod, das erst eigentlich seit kurzem überhaupt bekannt war, dass es das gibt, zur Kropftherapie ausgezeichnet wäre. Die Arbeit hat ein großes Echo gefunden. Leider haben die Nachahmer die falsche Dosis verwendet, viel zu hoch dosiert. Es kam zur jodinduzierten, gefürchteten jodinduzierten Hyperthyreose. Und diese Behandlung mit Jod der Kröpfe ist leider deshalb aus der Mode wiedergekommen. In Genf wurde sie sogar verboten. Es ist wirklich das Verdienst von Wagner Jaurek, der an sich für ganz andere Sachen berühmt ist, die in Wahrheit im Nachhinein ja zwar den Nobelpreis dafür bekommen, aber eigentlich völlig unwichtig sind. Wichtig war, dass er einer der Ersten war, der die Bedeutung von Jod im Kampf gegen den Kretinismus erkannt hat. 1898 hat er bereits als Erster vorgeschlagen, dass man flächendeckend eine Salzjodierung in Österreich durchführen sollte. Seit 25 Jahren, das muss man sich vorstellen, er hat da noch gelebt, gedauert, bis das Ministerium sich zu einer Empfehlung durchringen konnte, noch keineswegs zu einem Gesetz. 1938 ist diese Empfehlung gleich wieder aufgehoben worden durch die deutsche Reichsgesetzgebung. Interessanterweise ist in der Bundesrepublik Deutschland gibt es ja auch heute noch immer kein Gesetz zur Jod-Salz-Prophylaxe, weil dort die Angst so groß ist vor der Überdosierung. 1963 ist dann auf Initiative von Fuchsig, Fellinger und Hittmeier das Bundesgesetz 10 Milligramm Kaliumjodid pro Kilogramm Tafelsalz erlassen worden und fast 30 Jahre später über Initiative der Gesellschaft, die heute diesen Abend veranstaltet, der Österreichischen Gesellschaft für Nuklearmedizin, wurde nach der Erkenntnis, dass das viel zu wenig war, dass wir noch immer ein Struma-Endemie-Gebiet waren, die Dosis verdoppelt von Jod im Salz und dieses Gesetz hält plus minus heute noch immer. Lassen Sie mich jetzt zur Hyperthyreose-Klinik einiges Geschichtliches erzählen. Die erste Beschreibung stammt von Caleb Hillier Perry. Er ist 1822 gestorben, trotzdem ist die Publikation 1825, weil sie posthum von seinem Sohn herausgegeben wurde. Perry ist heute eigentlich völlig vergessen, was nicht fair ist, weil tatsächlich hat er schon 1808 eine Patientin beschrieben, die klassische Symptome der Hyperthyreose nach Stress hatte. Sie ist aus dem Rollstuhl gefallen, das hat sich so furchtbar aufgeregt, dass sie 14 Tage später das Vollbild einer Hyperthyreose zu entwickeln begann. Im englischen Sprachraum ist, wie Sie alle wissen, Graves eigentlich der für die Erstbeschreibung verantwortlich gemacht wird, was eigentlich gar nicht stimmt. Und in Wahrheit sind diese Beschreibungen eher schlampig. Er hat sie im Rahmen von Clinical Lectures publiziert. Im deutschen Sprachgebrauch ist es Karl Adolf von Basedow, dem wir das verdanken. Ich sage das brav in Anwesenheit von Deutschen von Basedow. Wir sagen ja in Österreich Basedow, was ja ganz falsch ist. Er war der als erster die Trias beschrieben hat, die sogenannte Merseburger Trias, mit der wir gequält wurden, wie wir Studenten waren, Struma, Exophthalmos, das war für ihn ein wichtiger Teil, und Palpitationen, Herzmissempfindungen. Hier seine erste Patientin, Madame G., unübersehbar schöne Exophthalmos-endokrine Orbitopathie. Was aber allen dreien gemeinsam ist und was man sich vor Augen halten muss, damals hatte man keine Ahnung, wer an dem schön beschriebenen klinischen Zustandsbild eigentlich schuld ist. Von Basedow hat gemeint, es wäre das Herz, eine Herzgefäßerkrankung, ähnliches hat auch Graves, der sich aber eigentlich nicht sehr genau geäußert hat, dazu gemeint. Ich mache jetzt einen Sprung, kehre aber dann doch durchaus wieder zur Hyperthyreose zurück, die Hypothyreose. Die Hypothyreose ist erstmals klinisch sehr genau und gut beschrieben worden von Sir William Whittingall. Das ist eine besondere Persönlichkeit. Er ist in den Adelstand erhoben worden, weil er den Prinzen von Wales sehr gut geheilt hat von Typhus. Er ist, was für uns Endokrinologen interessant ist, Erstbeschreiber der Anorexia nervosa. Und er war einer der vielen, der verdächtigt wurde, Jack the Ripper zu sein. Er ist gestorben und wir alle wissen nicht, wer Jack the Ripper in Wahrheit war. Tatsache ist, dass er diese Klinik der Hypothyreose sehr schön und sehr exakt beschrieben hat und dass er als Erster darauf hingewiesen hat, dass die Ursache dieses klinischen Zustandsbildes die Atrophie der Schilddrüse sein muss. Damit war erstmals ein Zusammenhang zwischen der Klinik und der Schilddrüse hergestellt. Die nächste wesentliche Entdeckung war dann, dass man endlich ein diagnostisches Werkzeug hatte, um Schilddrüsenfehlfunktionen zu diagnostizieren, die Überfunktion und die Unterfunktion, nämlich die von Magnus Levy als ersten beschriebene, der Grundumsatz, den respiratorischen Gaswechsel unter den Einfluss der Thyreoide. Da war sowohl die Überfunktion als auch die Unterfunktion diagnostizierbar. Es war lange Zeit ja unser einziges Werkzeug, und hier darf ich eine Arbeit von Höfer und Vetter noch zitieren, die den Nembutal-Grundumsatz entwickelt haben, weil ja der Grundumsatz eine Untersuchungsmethode war, die sehr anfällig war, je nachdem, wie aufgeregt oder nicht aufgeregt der Patient war. Und wenn man ihn dann eingeschläfert hat, war natürlich noch viel besser erhebbar. Wenn wir also jetzt wissen, es ist eine Unterfunktion, dann ist das nächste Naheliegende, wie behandeln wir diese Unterfunktion? Und man behandelt sie, mechanistischer Weg, man nimmt einem Tier die Schilddrüse heraus, zermeischert sie, macht einen Extrakt daraus und injiziert das dem Patienten subkutan. Gesagt, getan. Zwei Kollegen aus Portugal haben das als erste publiziert, im englischen Literatur wird aber in Wahrheit immer Murray dafür zitiert, was nicht fair ist, weil er ein Jahr später die Sache erst publiziert hat. Da sieht man, der Vorteil, wenn man auf Englisch publiziert, wird man zitiert, auf Französisch ist das leider nicht der Fall. Aus diesen Schilddrüsen, die von Tieren gewonnen wurden, die zerrieben wurden, hat man dann Thyroidea cicata entwickelt, das ja oral einnehmbar ist und nur den Nachteil hatte, dass man von Tablette zu Tablette nicht wusste, wie viel da eigentlich an Wirksubstanz drinnen ist. Aber noch ein viel originellerer Weg, die Schilddrüse zu ersetzen, wurde vom Sohn von Theodor Kocher, auf den ich noch zu reden komme, nämlich Albert Kocher, entwickelt. Und ich weiß nicht, ob das vielen bekannt ist, mich selbst hat Professor Gessler auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, dass man nämlich Schilddrüse transplantiert hat. 1923 ist diese Arbeit erschienen und es ist wahrscheinlich die erste Beschreibung einer homologen Transplantation eines menschlichen Organs von Mensch zu Mensch. Lustig ist auch noch, wohin das transplantiert wurde, würde man auch, glaube ich, nicht erraten, wenn man so gefragt würde, nämlich ins Schienbein. Und zwar ins Schienbein, the tibial bone, ja, das ist nicht kein Druckfehler, ins Schienbein, weil sie dort ins Knochenmark das implantieren konnte und das ist so gut durchblutet, dass das gut angesprungen ist. Aber ein mehr intellektueller, richtiger Weg ist, dass wir die Substanz aus der Schilddrüse, die zuständig ist für die Schilddrüsenfunktion, das Schilddrüsenhormon, versuchen zu isolieren. Und das ist als erstem Edward Kendall von der Mayo Clinic geglückt. Er hat das 1915 aus bovinen Schilddrüsen herausgenommen. Zugegebenermaßen hat er die chemische Struktur falsch beschrieben, aber er hat mit diesem Isolationsmaterial, das er hatte, sehr gute therapeutische Erfolge erzielen können. Und wie Sie hier sehen, aus diesem kleinen kretinoiden Mädchen wird nach 8 Monaten ein ganz normales Mädchen mit diesem Isolat machen können. Das war sehr aufwendig herzustellen, sehr teuer. Einige Jahre später konnte Sir Charles Harrington als erster das Thyroxin chemisch richtig beschreiben. Er hat es synthetisieren können, aber es war noch immer zu teuer und vor allem war es schlecht resorbiert, weil es als freie Säure vorlag und eigentlich erst seit dem Jahr 1949 ist das Natrium-L-Thyroxin, so wie es heute verabreicht wird, in gut resorbierbarer Form und in großen Mengen herstellbar. Lassen Sie mich zurückkehren zur Hyperthyreose und die Behandlung der Hyperthyreose kurz mit Ihnen besprechen. Beginnen wir mit der Chirurgie. Die Chirurgie der Schilddrüse ist untrennbar verbunden mit Theodor Kocher. Und Sie wissen ja, er ist der Einzige, der für Arbeiten auf dem Gebiet der Schilddrüse den Nobelpreis bekommen hat. Das macht uns vielleicht ein bisschen depressiv, sollte aber nicht so sein. Er hat sie nicht für die Schilddrüsenchirurgie bekommen, sondern für die Arbeiten auf dem Gebiet der Physiologie und Pathologie und auch Chirurgie der Schilddrüse. Was aber vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass er selber in der am meisten zitierten Arbeit schreibt, dass nur ein einziger Chirurg, nämlich Billroth in Wien, wir sind hier im Billroth-Haus, hat noch öfter Kropfextirpationen ausgeführt als ich. Also Bern und Wien waren die Zentren weltweit der Kropfchirurgie, aber das muss man sich auch vorstellen, die operative Mortalität von Kocher lag bei fast 13%. Billroth dahingegen war mit seinen 8% ein wahrer Meister. Noch immer heute jemanden eine Operation zu empfehlen, die zwischen 8% und 13% Mortalität hat, ist, glaube ich, nicht sehr einfach. Und den Durchbruch, den drastischen Abfall in der Mortalität nach Schilddrüsenoperation, ist durch das Plummern nach Henry Plummer benannt gelungen. Und damit war die Mortalität auch zu dieser Zeit ab 1923 bei 1-2%, was noch immer nicht gut, aber wesentlich besser war. Der Kochersche Kragenschnitt ist für uns in Österreich und weltweit der Zugang zur Operation, den kennen Sie alle. Ich wollte jetzt da nicht in chirurgische Nachbarfächer pfuschen gehen, sondern einfach nur, weil ich so ein schönes Bild gefunden habe, wenn man besonders einflussreich ist und gut, viele gute Leute kennt, selbst sehr berühmt ist, kann offensichtlich auch ein anderer Zugang gewählt werden. Wie man an dieser Operationsnarbe sieht, die doch zumindest sehr originell ist und erstaunlicherweise aber ein schönes Langzeitergebnis hatte. Es war ungefähr so gedacht, knapp vor Ende zum Aufwecken. Medikamentös, ganz kurz, eine an sich lustige Geschichte, deshalb lustig, weil es eigentlich ein reines Zufallsprodukt ist. Es zeigt, wie gut es ist, wenn Leute, die irgendetwas erforschen, alles an Nebenwirkungen, an Beobachtungen in ihre Arbeit mit hinein inkludieren. In diesem Fall hat eine Gruppe eigentlich nur die Darmflora studiert, um Antibiotika auszutesten und hat gesehen, dass bei der Gabe von Sulfaguanidin die Meerschweinchen, die sie damit gequält haben, auf einmal einen Kropf bekommen. Richter und Crispy, die haben gleich ganz was anderes gesucht, die waren nämlich auf der Suche nach Geschmacksverbesserern und haben einen Stoff Phenyldiocarbamid den Ratten verabreicht und auch diese bekamen einen Kropf. Und die geniale Schlussfolgerung, die Estwood daraus gezogen hat, ist, dass diese Entwicklung dieses Kropfs ist Folge einer Schilddrüsenunterfunktion. Diese Substanzen müssen offensichtlich die Schilddrüse in ihrer Funktion stören. Und er hat dann hunderte Substanzen, Thiourea-Substanzen, untersucht und tatsächlich die auch heute noch unverändert am Markt befindlichen Thiourostatika als erster beschrieben. Das muss man sagen, ist wirklich irgendwie eine geniale Geschichte eines Medikaments. Untrennbar verbunden mit dem Namen von Edward B. Estwood von Boston. Und jetzt bin ich endlich beim Radiojod, aber hier kommen Überschneidungen mit dem von Professor Kletter Ihnen dargebotenen Geschichte. Untrennbar verbunden ist die Radiojodtherapie, wie er schon angedeutet hat, mit George Hevesy. Zum Unterschied von Professor Kletter habe ich ein Jugendfoto des damals offensichtlich viel eitleren Dr. Hevesy gefunden. Er war der Erste, der das natürlich vorkommende radioaktive Blei als Indikatormethode in seinen pflanzenphysiologischen Studien verwendet hat. Das war sicher genial und jetzt darf ich die Nuklearmediziner, die da offensichtlich deutlich gewonnen haben im Vergleich zu den Endokrinologen, darauf hinweisen, wie viele Nobelpreise im Zusammenhang mit dieser Indikatortechnik gegeben worden sind. George Hevesy war leider der, was am längsten gebraucht hat, was nicht fair ist, aber so ist der Nobelpreis. Seine Publikation des Konzepts der Tracer-Technik war 1923. Joliot und Irene Curie, das ist die Tochter, aber das wissen Sie ja besser als ich, von Pierre und Marie Curie haben das erste künstliche radioaktive Isotop entwickelt. Enrico Fermi hat dann als erster gezeigt, dass es wesentlich besser ist, Neutronen als Strahlenquelle zu verwenden anstatt Alpha-Partikel, und konnte damit das schon angesprochene Jod 127, 128 darbieten. Und auch Ernest Lawrence, wir werden noch einen anderen Lawrence hören, der hat für sein Zyklotron, wo wir vorhin schon ein schönes Bild gesehen haben, 1939 den Nobelpreis bekommen. Die Radiojodtherapie im Einzelnen, 1938, beschreibt Saul Herz vom Massachusetts General Hospital als erster den Radiojod-Uptake. Und das muss man sich vorstellen, er macht das mit dem Jod 128, das hat eine Halbwertszeit von 25 Minuten. Das heißt, er hat also auch eine große sportliche Leistung immer wieder vollbringen müssen, damit er überhaupt noch etwas messen konnte, damit er rechtzeitig beim Zähler war. Es ist die Erstbeschreibung, daher allerdings nur am Kaninchen geglückt. 1939 und 1940 hat Joseph Hamilton, der ein Nuklearmediziner nach heutiger Auffassung in Berkeley gearbeitet hat und gut war mit Ernest Lawrence und von dem Zugang zu den wesentlich besseren radioaktiven Isotopen hatte, die Studien mit Jod-131 gemacht und den Radiojod-Uptake bei der humanen Schilddrüse, also beim Menschen, auch zeigen können. Beiden Gruppen war klar, dass, wenn ich radioaktives Jod dem Menschen verabreiche, aufgrund der Kinetik muss das gut sein, bei Schilddrüsenüberfunktion muss ich die gut behandeln können. Und tatsächlich haben sie das gemacht und haben 1942 bei einem Kongress in Atlanta, die American Society of Clinical Investigation war das damals, beide vorgestellt, die ersten Radiojodtherapien, die also heute schon über 70 Jahre her sind. Publiziert wurden sie erst 1946, dazu ist allerdings die Zeit zu kurz, um da Details zu erzählen. Es war mit viel Streit verbunden. Tatsache ist, 1946 im JAMA erstmals publiziert, die Radiojodtherapie gegen Hyperthyreose, 1948 die Publikation, erster Einsatz bei Schilddrüsenkrebs. Hier Nuklearmediziner bei der Arbeit, damals noch heroisch im Selbstversuch. Joseph Hamilton, den ich Ihnen erzählt habe, eben Berkeley, trinkt ein Glas Wasser mit radioaktivem Natrium versetzt und gibt die Hand in den Geigerzähler, dass man sieht, das wird resorbiert und er misst in der Hand Radioaktivität. Oder Saul Herz, der auf der anderen Seite zu sehen ist, der am Multicounter die Verteilung von Radiojod, das einer Patientin gegeben hat, analysiert. Hamilton ist früh verstorben an einer strahleninduzierten Leukämie. Herz ist auch früh verstorben, aber an einer ohne Zusammenhang mit Strahlenschäden. Und hier der historische Bogen, 60 Jahre dazwischen, bis man eigentlich, man hat in der Zwischenzeit das schon millionenweit, weltweit verwendet als Therapeutikum, hat aber eigentlich nicht wirklich gewusst, wie das radioaktive Jod in die Schilddrüse kommt. Und erst Nancy Carrasco konnte den Natriumjodid-Importer klonieren und charakterisieren. Als historischen Bogen bringe ich das jetzt zum Abschluss. Ich hoffe, meine Damen und Herren, dass ich Sie damit mit meiner neuen Begeisterung für die Geschichte der Schilddrüse begeistern konnte. Wenn so, dann möchte ich Sie auf den bald erscheinenden, demnächst erscheinenden Artikel hinweisen. Höhepunkte in der Schilddrüse, eine historische Vignette, wird demnächst in der Wiener Klinischen Woche ausführlich, wesentlich mehr, als ich hier bringen konnte, bringen. Ich darf mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit sehr bedanken und Robert Dutschak alles Gute zum 70. Geburtstag wünschen und mich vor allem bedanken für die Zusammenarbeit, die er mir als Schilddrüsenmann bei ihm ermöglicht hat von außen, und das war sicher nicht immer leicht, und dafür danke ich sehr. Danke für die Aufmerksamkeit.